Ich darf uns nun das Wort lesen zu dem Thema die sichtbare und unsichtbare Gemeinde. Aus 1. Timotheus 3, die Verse 14 und 15. 1. Timotheus 3, die Verse 14 und 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Soweit das Wort. Wir wollen, soweit wir können.
Haben Sie mal versucht, in einen Tennisverein, Golf- oder Segelclub aufgenommen zu werden? Oder vielleicht gar Mitglied in einer Kleingartenkolonie zu werden? Das ist gar nicht so einfach. Also ich war jetzt im Urlaub und da gab es also auch einen deutschen Tennisverein. Nicht, dass ich da jetzt im Urlaub Mitglied werden wollte, aber man erzählte mir, da muss man mehrere 10.000 Euro hinlegen. Und das ist kein Millionärsclub, sondern einfach eben nur exklusiv. Also es ist gar nicht so einfach, in manche Clubs oder Vereinigungen aufgenommen zu werden. Da müssen manchmal bestimmte Kriterien erfüllt sein, man muss vielleicht adlig geboren sein oder es muss viel Geld hingelegt werden. Das hilft im Zweifel immer. Aber manchen Menschen ist die Aufnahme in bestimmte Clubs oder Gruppen so wichtig, dass sie sich das einiges kosten lassen. Oder ich denke an die größte soziale Einheit, den Staat. Es ist nicht egal, ob man die Staatsangehörigkeit eines Landes besitzt oder sich nur als Tourist oder Asylant in diesem aufhält. Nur die Staatsangehörigen haben alle Rechte und Pflichten. Wer nur ein Touristenvisum oder nur ein vorübergehendes Bleiberecht als Asylant hat, der darf sich zwar für eine gewisse Zeit auf dem Staatsgebiet aufhalten, aber er hat weder vollumfänglich die Rechte noch die Pflichten eines Staatsangehörigen. Assad, du weißt, was das bedeutet. Für viele Menschen wäre es das Größte, die deutsche, die Schweizer oder gar die amerikanische Staatsangehörigkeit zu besitzen. So wie früher die römische Staatsangehörigkeit das Größte war. Aber wer nicht das Vorrecht hat, in dieser Staatsangehörigkeit geboren zu werden, einfach nur geboren zu werden, wer dieses Vorrecht nicht hat, der muss etliche Hürden überwinden, um so eine Staatsangehörigkeit nachträglich zu erlangen. Also von einem Golfclub bis zu einer bestimmten Staatsangehörigkeit. Es ist gar nicht so einfach, zu einer bestimmten Gruppe von Menschen dazuzugehören. Und nun gibt es eine Gruppe von Menschen auf dieser Welt, die unter ganz eigenen Bedingungen existiert und um die sich ein Geheimnis rankt, das nicht von dieser Welt ist. Das ist eine so eigenartige, ungewöhnliche, unbedeutende und doch hochwichtige Gruppe, dass wir uns mit ihr unbedingt näher beschäftigen sollten. Denn die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ist wichtiger als die Mitgliedschaft in jedem Tennis- oder Golfverein. Und sie ist sogar größer als die Deutsche, die Schweizer oder gar die amerikanische Staatsangehörigkeit. Und die Bibel nennt diese Gruppe von Menschen die Gemeinde Gottes. Der Ausdruck wird ganz oft in der Bibel gebraucht dafür. Die Gemeinde Gottes. Und schon der Name sagt es, wer zur Gemeinde gehört, der gehört zu Gott. Und wer zu Gott gehört, der gehört zur Gemeinde. Die Gemeinde Gottes steht im Sondereigentum Gottes. Sie ist exterritoriales Gebiet inmitten dieser Welt. Sie ist der Anbruch des kommenden Reiches Gottes. Sie ist der Ort, wo Gott sich mitten in dieser Welt offenbart. Gemeinde Gottes gehört zu Gott, lebt aus Gott und geht einmal hin zu Gott. Gemeinde Gottes ist das Herzstück im Heilsplan Gottes für alle Menschen. Im Griechischen, der Grundsprache des Neuen Testamentes, steht für Gemeinde das griechische Wort Ekklesia. Ekklesia. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Zusammengesetzt aus Kaleo, das heißt rufen, und aus Ex, das heißt aus, heraus. Wörtlich übersetzt könnte man bei Ekklesia sagen, das bedeutet eigentlich wörtlich die Herausgerufene. Die Gemeinde, die Ekklesia, ist die Herausgerufene. Je nach Bibelübersetzung wird dieses griechische Grundwort Ekklesia ganz unterschiedlich in unseren Bibeln übersetzt. Die katholischen Übersetzungen, die gebrauchen hier das Wort Kirche. Die evangelischen Übersetzungen, Luther, Zürcher Bibel und wie sie alle heißen, die übersetzen mit Gemeinde. Die Elberfelder Bibel bis zur Revision 1975, die übersetzt mit Versammlung. Kirche, Gemeinde, Versammlung. Am anschaulichsten empfinde ich persönlich diese wörtliche Wiedergabe mit die Herausgerufene. Denn dieser Begriff macht das Wesen von Gemeinde so besonders anschaulich. Gemeinde Gottes beruht nicht auf dem Gründungsentschluss einiger Gründungsväter, noch nicht einmal auf dem Gründungsentschluss der Apostel, sondern Gemeinde Gottes, die Herausgerufene, beruht auf dem Ruf Gottes. Auf dem Ruf Gottes. Gott ruft Menschen aus dieser Welt heraus zu sich. Und wer diesen Ruf hört und ihm Folge leistet, der gehört zur Gemeinde Gottes. Am Anfang steht also immer der Ruf Gottes. Gemeinde Gottes ist die Gemeinschaft derer, die diesem Ruf gefolgt sind. Sie versammeln sich zu diesem Gott, um sein Wort zu hören und um ihm zu dienen. Wenn wir auch im allgemeinen Sprachgebrauch bei dem Begriff Gemeinde bleiben sollten, schon damit die anderen uns auch verstehen und nicht entgeistert anstarren, so sollten wir aber, wenn wir das Wort Gemeinde gebrauchen, immer im Hinterkopf behalten. Gemeinde heißt eigentlich Ekklesia, die Herausgerufene. Das sollten wir immer mitdenken, wenn wir diesen Begriff Gemeinde gebrauchen. Wir reden von Gemeinde, damit wir verstanden werden, aber wir behalten das im Hinterkopf. Gemeinde ist immer die Herausgerufene, die Ekklesia. Herausgerufen aus dieser Welt zu Gott. Das ist das Grundwesen von Gemeinde. Herausgerufen aus dieser Welt zu Gott. In der Bibel gibt es unter anderem noch drei weitere Bezeichnungen für diese Gemeinde, die auch sehr anschaulich und aussagekräftig sind. Der Leib Christi, der Tempel Gottes, das Haus Gottes. Und auch diese drei Bezeichnungen für die Gemeinde wollen wir kurz betrachten. Wir beginnen mit dem Begriff der Leib Christi. Der Leib Christi, das ist der Lieblingsbegriff des Apostels Paulus, um das Wesen der Gemeinde zu beschreiben. Und durch diesen Ausdruck wird die organische Einheit der Gemeinde mit Christus als ihrem Haupt sehr bildgewaltig dargestellt. Zum Beispiel in Epheser 1, die Verse 22 bis 23. Da lesen wir: Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Er ist Gott der Vater und seine Füße, das sind die Füße Jesu Christi. Also Gott der Vater hat alles, das All könnte man auch übersetzen, den Füßen Jesu Christi unterworfen, alles. Die Bibel sagt, es gibt nichts, was ihm nicht unterworfen wäre. Also Jesus ist der Sieger. Die Bibel sagt auch, wir sehen heute noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Aber auf Golgatha ist der Sieg errungen. Und zu Ostern ist er durchgebrochen. Und das wird Stück für Stück im Heilsplan Gottes jetzt umgesetzt. Alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und er hat, Gott der Vater, hat ihn, den Christus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle, man könnte auch übersetzen, die Vervollständigung dessen, der alles in allen erfüllt. Ich finde herrlich, wie das ausgedrückt ist. Christus wird als Haupt der Gemeinde gegeben. Also Christus ist das Geschenk Gottes an die Gemeinde. Die Gemeinde lebt nicht kopflos. Wir haben heute in unserer Welt den Eindruck, die lebt kopflos, die hat keine Orientierung, die weiß nicht mehr, was richtig, was ist falsch, wohin soll die Reise gehen. Gemeinde Gottes hat ein Haupt, den Christus. Und vom Haupt aus, vom Gehirn aus, kommen jetzt die Lebensimpulse, die Steuerung, die Orientierung, die Koordination. Das alles geht vom Haupt aus, vom Gehirn aus. Christus ist der Gemeinde als Haupt geschenkt. Das ist großartig. Wir haben ein Haupt. Aber das Umgekehrte gilt auch. Wir sind sein Leib. Und die Bibel sagt hier weiter, dieser Leib ist die Fülle, die Vervollständigung dieses Christus, der alles in allen erfüllt. Der, der alles erfüllt, der braucht selbst auch eine Vervollständigung. Er will sie haben. Und das ist die Gemeinde. So wie eben ein Kopf, ein Haupt nicht alleine durchs Universum schweben kann, sondern den Leib braucht, damit der Leib die Impulse des Hauptes aufnehmen und in Leben umsetzen kann, in Realität umsetzen kann. So entspricht es der Weisheit, dem Plan, der Liebe, dem Wesen Gottes, dass diesem Haupt Christus ein Leib geschenkt wird, durch den dieser Christus vervollständigt zur Fülle gebracht wird. Als Gemeinde Gottes sind wir die Fülle, die Vervollständigung dieses Hauptes, Jesus Christus. Und ein zweites Wort in 1. Korinther 12, Vers 12. Da gebraucht Paulus dieses Bild vom Leib auch ganz ausführlich. Das ganze 12. Kapitel müsst ihr lesen, ist großartig. Und da heißt es in Vers 12, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Wir sehen, hier wird eine Vielfalt in der Einheit beschrieben. Ganz viele verschiedenartige Glieder am Leib. und doch ein Leib. Der Ausdruck Leib Christi beschreibt aber nicht nur die organische Einheit der Gemeinde mit Christus als ihrem Haupt, sondern sie beschreibt eben auch die Einheit und Vielfalt der Glieder am Leib, in ihrem Dienst, in ihrer Fürsorge, aneinander, füreinander. Das wird zum Beispiel in 1. Korinther 12 ganz ausführlich beschrieben. Da sagt Paulus, hey, denk doch nicht, wie wäre es denn am Leib, wenn die Hand sagt zum Fuß, ich brauche dich nicht. Oder wenn das Ohr sagt zu den Augen, ich brauche euch nicht. Wir brauchen einander. Das ist die Botschaft vom Leib, auch innerhalb der Gemeinde. Wir brauchen einander. Wir sind nicht alle gleich. Wir haben nicht alle die gleiche Aufgabe. Wir haben nicht alle die gleiche Funktion. Wir müssen nicht alle sehen, wir müssen nicht alle hören, wir müssen nicht alle zupacken, wir müssen nicht alle laufen, um im Bild zu bleiben. Aber jeder von uns hat von Gott eine Bestimmung an diesem Leib des Christus. Ja, diese ganze Gemeinde wird der Leib des Christus genannt oder hier in unserem Text sogar der Christus. Der Christus meint Haupt und Glieder in ihrer Einheit. Der Christus. Also Gott sieht uns mit dem Christus zusammen in einer Einheit. Wir sind mit unserem Haupt Christus zusammen der Christus. So sieht Gott uns. So eng sind wir mit ihm verbunden. Und so eng ist auch die Gemeinde untereinander verbunden. Jedes einzelne Glied am Leib Christi, ausnahmslos, hat eine Bestimmung, eine Aufgabe, eine Funktion an diesem Leib. Paulus drückt das in Epheser 4, Vers 16 so aus. Aus dem Haupt Christus heraus wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teiles. Das bedeutet, es kommt am Leib auf jedes einzelne Glied, auf jedes einzelne Teil an. Auf jedes. Mir ist das gerade wieder beim Chor vorhin aufgefallen, als ihr so herrlich gesungen habt. Ich dachte, wie wäre das schade, wenn jetzt mal zwei oder drei Altstimmen einfach sagen würden, oh Mann, immer dieses Üben donnerstags und sonntagvormittags, oh, kann man was Schöneres machen. Und die singen nicht mehr mit. Was da fehlen würde. Was da fehlen würde. Und es gibt aber immer viele Menschen an der Gemeinde, die denken, ach, auf mich kommt es nicht an. Also die, die traurig und depressiv denken, auf mich kommt es nicht an, ich habe sowieso nichts, womit ich den anderen helfen könnte. Den sage ich, doch, hat Gott so gesagt. Hat Gott so gesagt, du hast von Gott Dinge anvertraut bekommen, die wir als Gemeinde insgesamt brauchen. Jeder Einzelne. Und wo ein Glied am Körper seinen Platz nicht einnimmt, seine Funktion und Aufgabe nicht ausführt, sondern meint, Gliedschaft am Leibe bestehe nur in einem passiven Konsumieren, da leidet der Leib. Da gibt es Defizite. Da fängt der Leib mit einmal an, schlecht zu hören, weil die Ohren gerade mit sich selber beschäftigt sind. Da kann der Leib sich nicht mehr artikulieren, weil die, die den Mund darstellen, gerade mit sich selbst beschäftigt sind. Da kann der Leib nicht mehr zupacken, weil gerade ein ihr Finger mit sich selbst beschäftigt sind. Jeder Einzelne wird gebraucht und der Leib wächst nur entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Das heißt, wir haben immer ein Defizit, immer. Wenn Einzelne meinen, ich werde nicht mehr gebraucht, ich kann das nicht. Oder wenn die meinen, ach, ich habe was Besseres vor. Ich möchte lieber mal jetzt für mich ein bisschen was haben. Das fehlt uns. Und die Konsequenz ist, andere müssen Funktionen mit übernehmen. Können das aber eigentlich gar nicht. Schaffen das auch gar nicht mehr. Dann kommen die Nächsten in Stress, in Überforderung. Weil sie Sachen machen müssen, die sie eigentlich nicht machen sollten. Das sollten eigentlich andere machen. Und dann entsteht am Leib Krankheit. Schwäche. Also es ist wichtig, dass wir das erkennen, das Wesen von Gemeinde als
Leib des Christus.
Wenn Paulus von der Gemeinde als Leib Christi spricht, dann will er damit sagen, die Gemeinde ist keine Organisation, sondern ein Organismus. Eine lebendige Einheit von Haupt und Gliedern. Christus und seine Gemeinde gehören untrennbar zusammen. Was Christus heute tut, das tut er im Wesentlichen durch die Gemeinde. Das gilt auch für die Zukunft. Das hat mal jemand so ausgedrückt, die Gemeinde ist das Zentralorgan für das Heilshandeln Gottes. Ja, das trifft's. Die Gemeinde ist das Zentralorgan für das Heilshandeln Gottes. Und Gemeinde heißt der Christus, der Leib, Einheit aus Haupt und Gliedern. Kommen wir zu dem zweiten Begriff für Gemeinde als Tempel Gottes. Die Gemeinde wird in der Bibel auch als Tempel Gottes bezeichnet. Wir lesen das unter anderem in Epheser 2, 21 bis 22. In ihm, in Christus zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr, jeder einzelne von euch, mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Gottes Sehnsucht war nie auf prachtvolle Tempelbauten aus Holz und Stein gerichtet, sondern immer schon auf Menschen, in denen er Wohnung nehmen konnte. Das ist eines der großen Missverständnisse im Laufe der Kirchengeschichte, dass Kirche meinte, mit prunkvollen Bauten Gott etwas Gutes zu tun. Das war nie die Sehnsucht Gottes. Sondern die Sehnsucht Gottes war von jeher, in Menschen Wohnung nehmen zu können. Im Alten Bund wurde diese Sehnsucht Gottes in der Stiftshütte und im Tempel eben nur vorläufig, schattenhaft, äußerlich symbolisch dargestellt. In der Gemeinde des Neuen Bundes findet diese Sehnsucht Gottes ihre wesensmäßige Erfüllung. Die Gemeinde ist eine Behausung Gottes im Geist. Hier wird Gott nicht äußerlich, rituell, mit an unsere äußeren, fleischlichen Sinne appellierenden Dinge verehrt, sondern, wie Jesus sagt, in Geist und Wahrheit. Darum sind die Räume auch nie das Entscheidende. Also wisst ihr, wir können darüber diskutieren, ob man den Raum gemütlicher machen kann, den wir hier haben. Darüber kann man reden, das ist kein Abfall vom Glauben. Aber letztlich ankommen tut oft die Dekoration dieses Raumes nicht, sondern darauf, dass sein Wort und seine Gegenwart in unserer Mitte sind. Wir hatten mal eine Reporterin vom Tagesspiegel da, die war im ersten Moment geschockt, als sie die Kargheit dieses Raumes gesehen hat. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und dann meinte sie schon faszinierend, hier in der Mitte dieses Pult, ansonsten alles eigentlich völlig spartanisch. Und dann kam sie selber, das fand ich faszinierend, diese Reporterin des Tagesspiegels kam selber auf die und sagte, das wirkt für mich so, als wenn damit ausgesagt werden soll, hier steht das Wort im Mittelpunkt. Da dachte ich, wow, also für eine Tagesspiegelreporterin fand ich das klasse. Ja. Super. Genau das ist die Botschaft. Man kann was gemütlich und schön machen, gar keine Frage. Aber darauf kommt es letztlich nicht an. Denn Gott möchte nicht tolle Räume, sondern er möchte in unseren Herzen wohnen. Dieser geistliche Tempel besteht aus lebendigen Steinen, aus Menschen, in denen der Heilige Geist Wohnung nehmen konnte. Aber wenn wir das jetzt so ausdrücken, in denen der Heilige Geist, in denen Gott Wohnung nehmen konnte, dann merken wir auch, dieses große Vorrecht hat auch eine ernste Seite. Damit wird eigentlich der ganze Ernst auch und die ganze Heiligkeit der Berufung der Gemeinde. Für jeden Einzelnen deutlich. Paulus greift das in unnachahmlicher Art in 1. Korinther 6 ab Vers 15 auf. Die Korinther waren eine Gemeinde, die ganz viele Gaben und Erkenntnisse hatte. Eine Gemeinde, wo man sagt, wow, hätten wir diesen Gabenreichtum und diese Erkenntnis in dieser Vielfalt doch auch. Aber diese Korinther-Gemeinde hatte noch eine andere Seite. Etliche von denen sind in dieser Hafenstadt in die dortigen Bordelle gegangen und haben sich mit den Prostituierten eingelassen. Und jetzt muss Paulus in der Gemeinde Gottes das Problem, weißt du, mit Hurerei, Prostitution, außerehelicher Geschlechtsverkehr, das muss er jetzt angehen. Und jetzt macht Paulus das so super, indem er nicht sagt, das tut man doch nicht. Sondern er sagt, denkt doch mal darüber nach, wer ihr seid. Wer ihr seid. Und dann führt er aus, wisst ihr nicht, dass eure Leiber, hier unsere Leiber, ganz konkret, Glieder des Christus sind? Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Und dass ihr euch nicht selbst gehört? Ihr gehört euch nicht selbst, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und dann, ich habe das jetzt nicht alles rausgegriffen, weil das zu weit wegführt, aber er greift dann auf und sagt, Leute, wie könnt ihr euch in einem außerehelichen Geschlechtsverkehr mit einer Frau, hier mit einer Prostituierten, eins machen, wenn ihr das seid, Glieder Christus, Tempel des Heiligen Geistes, wie kann man sich denn da in dieser Weise eins machen? Macht euch das bewusst. Und so klärt ihr ein ethisch-moralisches Problem, gar nicht mit moralischem Ansatz, sondern indem ihr darauf hinweist, wer Gemeinde Gottes, wer jeder Einzelne eigentlich ist. Und daraus wird dann konkret geschlussfolgert. Diese Berufung, dieser herrliche Stand, der muss jetzt in die Konkretion des Lebens umgesetzt werden. Das hat Konsequenzen. Und das hat Konsequenzen bis in unsere Körperlichkeit hinein. Darum verherrlicht Gott mit eurem Leib. Hier ist also die Sünde des außerehelichen Sexualverkehrs. Nur ein Beispiel, der damals konkrete Anlass von vielen. Hier wäre auch an viele Rausch- und Genussmittel zu denken, die unseren Körper als Tempel des Heiligen Geistes verderben und Gott verunehren. Übermäßiges Essen und Trinken, Alkohol, Nikotin, Rauschmittel aller Art verderben den Tempel des Leibes und verunehren Gott. Auf diesem Hintergrund sollten wir unser Leben überdenken. Es geht in diesem Tempel Gottes eben um ein sehr konkretes, um wirklich leibhaftiges Verherrlichen Gottes. Wir kommen zu dem dritten Begriff, das Haus Gottes. Die Gemeinde wird in der Bibel auch als Haus Gottes bezeichnet. 1. Timotheus 3, 14 bis 15, da schreibt Paulus an Timotheus, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Also Timotheus war schon in der Gemeinde vor Ort, Paulus möchte bald kommen, hofft, dass das schnell geht, weiß aber nicht, ob das klappt. Wenn ich aber zögere, schreibe ich dir das jetzt, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Paulus möchte bald kommen, aber für den Fall, dass das noch dauert, schreibt der Timotheus, wie der in der Gemeinde vor Ort, Aufseher und Diakone samt ihren Frauen, wie die sich da verhalten sollen. Paulus schreibt sehr konkret und ordnet ganz viele Dinge für die Zeit, wo man warten und eben doch weiterleben muss. Warten und doch weiterleben. Und Paulus begründet diese Gemeindeordnungen, die er jetzt im 1. Timotheusbrief, dann später auch im 2. und im Titus, da verdichtet sich das. Was Paulus hier alles an Ordnungen für die Gemeinde schreibt, Das begründet Paulus damit, dass die Gemeinde Haus Gottes ist. Dieser Ausdruck Haus Gottes liegt inhaltlich ja ganz nah bei der Bezeichnung der Gemeinde als Tempel Gottes. Aber die Begriffe Tempel Gottes und Haus Gottes sind nicht ganz dasselbe. Bei der Gemeinde als Tempel Gottes, da geht es sozusagen im Bild gesprochen um die Dienstwohnung Gottes mit dem Schwerpunkt der Heiligkeit, Anbetung und Verherrlichung Gottes. Die Gemeinde Gottes als Haus Gottes meint dagegen schwerpunktmäßig eher die Privatwohnung Gottes. Hier wohnt der Vater privat inmitten seiner Familie. Hier wird der normale Alltag gelebt. Aber gerade dieser Alltag im Haus Gottes braucht eine Ordnung, die Hausordnung Gottes. Denn auch die Privatwohnung Gottes ist mitten in dieser Welt ein Ausdruck seines Wesens, seines Willens und seiner Heiligkeit. Und deshalb sagt Gott in seinem Wort sehr klar, wie es in seinem Haus zugehen soll. Das ist das Haus Gottes. Da gilt die Hausordnung Gottes. Da kann Gott sagen, ich möchte in meinem Haus, dass es so und so gehandhabt wird. Das ist Gottes Haus, kann er sagen. Da gilt seine Hausordnung in seinem Haus. Und da geht es um viele Dinge, um Älteste und Diakone, um Mann und Frau, um Alt und Jung. Alle in ihrer jeweils von Gott geordneten, bestimmten Stellung in seinem Haus. Denn das Haus Gottes ist ein Vorbild für die Häuser dieser Welt. Paulus sagt, es ist die Säule und die Grundfeste der Wahrheit inmitten einer der Lüge verfallenen Welt. Also wenn ich Welt um uns herum beschreiben würde, wie ich sie tagtäglich erlebe, Lüge, von vorne bis hinten, alles verlogen. Und mitten in diese verlogene Welt hinein setzt Gott sein Haus, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und deshalb gelten in der Gemeinde Gottes ganz andere Regeln als in der Welt. In der Gemeinde Gottes gelten ganz andere Regeln als in der Welt. Im Haus Gottes gilt eben die Hausordnung Gottes. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Wenn die Ordnungen oder besser die Unordnungen dieser Welt auch in der Gemeinde Einzug halten wollen. Gerade in den Fragen der Gemeindeleitung, der Stellung von Mann und Frau und im Miteinander von Jung und Alt ist die Hausordnung Gottes in den Gemeinden vielfach vergessen und durch die Unordnungen dieser Welt ersetzt worden. Wird zum Teil gar nicht bemerkt. Wir sind so geprägt vom Zeitgeist, von den Dingen, die uns tagtäglich prägen, die als völlig normal gelten. Wir sind so geprägt, dass wir das reflexartig wie selbstverständlich in die Gemeinde hineintragen und meinen, da müsse es auch so sein. Ist doch überall so. Wir sind hier aber nicht überall. Wir sind im Haus Gottes. Und da gilt die Hausordnung Gottes. Und das hat Auswirkungen im Verständnis von Ältesten und Diakonen. Wie ist Gemeindeleitung? Demokratie? Wie haben wir das? Was ist Mann und Frau? Jung und alt? Da haben wir in unserer Welt Prägungen, die komplett der Hausordnung Gottes entgegengesetzt sind. Das müssen wir merken. Und dann wird es erstmal rebellieren. Und dann müssen wir uns entscheiden, was gilt, was gilt. Dem Haus Gottes gilt die Hausordnung Gottes. Das müssen wir uns klar machen und uns von Gott her prägen lassen in sein Bild, in seine Wahrheit, raus aus den Lügenkonzepten dieser Welt. Hier gilt es in vielen, vielen Punkten umzudenken, Buße zu tun und ganz fröhlich, ich sag's ganz fröhlich, die Hausordnung Gottes hochzuhalten. Das ist nicht antiquiert, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, sondern es ist Wahrheit, Wahrheit gegen Lüge. Da will ich lieber als Dinosaurier gelten in dieser Welt, wenn ich in der Wahrheit Gottes leben kann. Mut, Mut dazu, fröhlich zu sagen, wir halten die Hausordnung Gottes hoch. Denn hier ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit gegen all die Lüge, durch die wir tagtäglich geprägt werden. Es ist für mich, als wenn es unser Herr Jesus selber ist, der hier schreibt, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, dass er bald wiederkommt. Wenn ich aber zögere, wenn es noch dauert mit meinem Wiederkommen, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Wenn Paulus an konkrete Ortsgemeinden schreibt, konkrete Ortsgemeinden wie hier die Hasenheide, dann wählt Paulus dazu in seinen Briefen regelmäßig eine doppelte Anrede mit einer doppelten Ortsangabe. Ein Beispiel, 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Paulus schreibt der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater. Oder in Philipper 1, Vers 1. Paulus schreibt an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Es ist also die Gemeinde der Thessalonicher. Gemeinde in Thessalonich, Gemeinde an einem konkreten Ort. Es ist aber zugleich auch die Gemeinde in Gott, dem Vater. Da ist Gemeinde in Thessalonich und Gemeinde in Gott, dem Vater. Oder bei den Philippern. Alle Heiligen in Christus Jesus, alle, umfassend. Aber davon jetzt nur angesprochen, die in Philippi sind. Gemeinde Gottes trägt heute in den Dimensionen von Zeit und Raum immer einen Doppelcharakter. Immer einen Doppelcharakter. Sie ist auf der einen Seite sichtbare Gemeinde. Gemeinde der Thessalonicher. Gemeinde in dieser Welt. Gemeinde an einem konkreten Ort zu einer konkreten Zeit. Sichtbar. Anfassbar, vielfältig. Und deshalb braucht die Bibel den Begriff Gemeinde eben auch oft im Plural. Die Gemeinden. Für Ortsgemeinden, für sichtbare Gemeinde gilt der Plural. Vielfalt. Sie ist auf der anderen Seite aber auch immer unsichtbare Gemeinde. Eben Gemeinde in Gott. Gemeinde aller Heiligen in Christus Jesus. Universal, zeitlos. Sie umspannt die Christusgläubigen aller Zeiten und aller Orte. Auch die Gläubigen, die jetzt schon beim Herrn sind, die gehören da auch mit zu. Sie ist eben Leib Christi, gebildet aus allen Gliedern, aller Zeiten, aller Orte. Und dabei doch immer eine Einheit, ein Leib, der Christus, immer im Singular. Und für das Verständnis von Gemeinde ist es jetzt ganz wichtig, zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Gemeinde zu unterscheiden. Wenn man diesen Unterschied nicht beachtet, kommt es zu schwerwiegenden Missverständnissen und Fehlentwicklungen. Das Leibbild jeder Ortsgemeinde ist die universale Gemeinde des Leibes Christi, jawohl. Aber in der konkreten Darstellung vor Ort, da gibt es Unterschiede, die wir unbedingt beachten müssen. Mit einem dieser Unterschiede möchte ich heute beginnen und dann in 4 Wochen bei Teil 2 noch weitere dieser Unterschiede mit euch betrachten. Heute also nur ein erster Unterschied zwischen sichtbarer und unsichtbarer Gemeinde, zwischen Ortsgemeinde und Leib Christi. Zur unsichtbaren Gemeinde des Leibes Christi gehören ausnahmslos alle, die den Heiligen Geist empfangen haben und aus dem Heiligen Geist von oben her aus Gott neu geboren sind. Oder um es mit den Worten des Apostels Paulus zu sagen aus 1. Korinther 12, Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle ausnahmslos, zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Die unsichtbare Gemeinde als Leib Christi besteht also ausnahmslos zu 100% aus wiedergeborenen Christen, aus Kindern Gottes, aus Gliedern am Leib des Christus, aus Heiligen und Erretteten. 100%. Am Leib Christi gibt es nur 100% aus dem Geist gezeugte Glieder. Das kann man so von keiner Ortsgemeinde sagen. Sichtbare Gemeinde vor Ort als Ortsgemeinde ist immer ein gemischtes Gebilde. In der Theologie wird das im Lateinischen in dem Fachbegriff ein Corpus permixtum, ja, ein gemischter Körper ausgedrückt. Immer ein Gebilde, das gemischt ist. Hier leben Wiedergeborene, Erweckte, Interessierte, Mitgeschleifte, familiär Eingebundene, traditionell übrig gebliebene oder sonst wie angeschwemmte Menschen in einer Gemeinde vor Ort zusammen. Und selbst unter den förmlichen Mitgliedern einer Ortsgemeinde finden sich immer auch solche, die nicht zum Leib des Christus gehören. Das kann vielerlei Gründe haben, zum Beispiel unbiblische Aufnahmekriterien. Ich erinnere an die Kindertaufe. Wenn man sagt, wenn ein Kind getauft wird, dann gehört es eben zur Gemeinde und dann bist du Mitglied der Kirche, der Gemeinde. Ist das ein unbiblisches Aufnahmekriterium? Weil man ohne Glaube und Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist nicht zu einem Glied Christi wird. Unbiblische Aufnahmekriterien können zu dieser Vermischung auch innerhalb förmlicher Mitgliedschaft führen. Unklare Aufnahmegespräche, wo man sich freut, dass da jemand will und dann ist gut. Kommt rein, lasst euch umarmen, alle Nationen. Unwissenheit. Dass man gar nicht weiß, was bedeutet denn Christsein überhaupt? Dass das nicht eine moralische Kategorie ist, was Gutes tun, immer schön lieb sein. Dass es auch nicht eine intellektuelle ausschließliche Dimension ist, im Sinne von, ich glaube daran, dass es einen Gott gibt. Unwissenheit. Täuschung. Anderen was vormachen. Täuschung. Vielleicht jemand, mit dem man in Beziehung haben will, der aber nur mit dem Christen zusammen sein will. Täuschung. Oder auch Selbsttäuschung. Sich selbst betrügen. All das kann dazu führen, dass auch im Bereich der förmlichen Mitgliedschaft einer Gemeinde diese Durchmischung vor Ort in einer Ortsgemeinde sich wiederfindet. Und schon im Alten Bund heißt es bei dem Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten, 2. Mose 12, Vers 38, es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen herauf. Das waren Menschen, die gehörten nicht zum Volk Israel, aber die merkten, wow, da ist ja was los. Da ist ja was los, da ist ja ein Gott und da passiert was und die sind auf der Siegerstraße und man fühlt sich angezogen. Irgendwas zieht mich an. Mischvolk. Die zogen mit dem Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Und die wurden zum großen Problem. Denn die waren die Ersten, die anfingen zu schreien, als es nicht so lief, wie sie dachten. Sie sind ja nur mitgezogen, um von den äußeren Vorteilen zu profitieren. Und als es schwierig wurde, als die Sonne in der Wüste brannte, als Anfechtung, Hunger und Durst kamen, waren sie die Ersten, die schrien. Waren sie die Ersten, die sagten, wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Wir lesen in 4. Mose 11, Vers 4, und das Mischvolk, das in ihrer Mitte war, wurde lüstern. Und auch die Söhne Israels weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Das heißt, sie haben eben auch das Volk Israel mit hineingezogen in ihr nicht zum Volk Gottes gehören mit allen Konsequenzen. Und auch Jesus spricht von diesem gemischten Gebilde in Matthäus 13, 24 bis 25 mit dem Reich der Himmel. Ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. An die unsichtbare Gemeinde, an den Leib des Christus, als solche kommt der Feind nicht dran. Den Leib Christi, den kann Satan nicht durchmischen. Der Leib Christi besteht immer zu 100% aus gutem Samen, aus Trägern des Gottesreiches. Leib Christi ist immer, immer, immer 100%. Aber der Leib des Christus lebt ja heute zum Teil eben noch auf dieser Erde. Wir sind ja noch nicht im Himmel, wir sind ja noch nicht beim Herrn. Wir leben noch auf der Erde und wir treffen und versammeln uns in konkreten verschiedenen Ortsgemeinden. Und dort hat Satan Zugriff. Dort sät er nur zu gern Unkraut unter den Weizen. Und deshalb ist Ortsgemeinde immer eine Mischung aus Weizen und Unkraut. Und deshalb ist es im Raum der Gemeinde ein großes Problem, wenn Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, in leitenden, mitarbeitenden Positionen sind. Weil das Ganze dann in eine schräge Richtung geht. Und ich wundere mich manchmal, was bestimmte Vertreter der Wirtschaft oder Politik bei Kirchentagen als Referenten zu suchen haben. Was haben die denn von Gott her Gültiges zu sagen? Es sei denn, sie sind selbst Träger des Gottesgeistes. Das gibt es ja auch. Es gibt viel zu viele Menschen im Raum von Ortsgemeinden, die nur aufgrund von Einfluss, Geld, Macht, Bildung in leitenden Positionen sind und doch nicht Träger des Geistes Gottes sind. Und die Konsequenzen für die Gemeinden sind erheblich. Diese Durchmischung der Gemeinde wird in den Erdentagen der Gemeinde auch nicht aufhören. Aber es kommt ein Tag, an dem Gott eine Scheidung vollzieht. Und das ist der Tag der Entrückung. Die Bibel sagt, dass Christus an einem ganz konkreten Tag, zu einer ganz konkreten Stunde, die ganze unsichtbare Gemeinde, die sich da noch hier befindet, aus dieser Welt zu sich nehmen wird, entrücken wird. Dieser Tag der Scheidung, vorher nicht, aber an diesem Tag, da wird die Scheidung zwischen Weizen und Unkraut vollzogen, zwischen Volk Gottes und Mischvolk. An diesem Tag, erst an diesem Tag, aber an diesem Tag dann auch zu 100%. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, der Herr selbst wird mit gebietenem Zuruf, mit der Posaune Gottes, herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Von Anfang an war die Ekklesia Gottes die Herausgerufene. Am Anfang stand der Ruf Gottes. Und jetzt erklingt dieser Ruf ein zweites Mal. Aber ganz anders. Paulus schreibt mit gebietenem Zuruf. Bei diesem ersten Ruf heraus aus dieser Welt in seine Gemeinde, da haben wir vielleicht noch gezuckt und überlegt und uns gewunden und entzogen und gekämpft und gab so viel, was uns abgehalten hat, bis wir durchgebrochen sind. Hier, bei diesem zweiten Ruf, da gibt es kein Zucken und kein Halten mehr. da geht's ab die Post in einem Bruchteil einer Sekunde. Christus ruft die Glieder seines Leibes aus dieser Welt 100% zu sich. Und jetzt nicht nur dem Geist, sondern auch dem Körper nach. An diesem Tag wird es von einer Sekunde auf die andere keine Glieder des Leibes Christi mehr auf Erden geben. Für einen Moment der Geschichte gibt es keinen Träger des Gottesgeistes mehr auf Erden. Macht euch das bitte klar. Da kommt ein Tag, an dem gibt es von einer Sekunde auf die anderen keinen Träger des Gottesgeistes mehr auf Erden. Und Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, dann ist das Aufhaltende aus dieser Welt weggetan. Und dann wird der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Antichrist, offenbar werden und seine Macht und Herrschaft antreten. Keinen Träger mehr des Gottesgeistes für eine kurze Zeit. Da kommen wir wieder Menschen zum Glauben, auch unter der Herrschaft des Antichristen. Aber für diesen Moment sind alle weg, alle. Das heißt aber nicht, dass am Sonntagmorgen in den Ortsgemeinden und Kirchen es leer wäre mitnichten. Mitnichten. Das ganze Mischvolk wird immer noch da sein. Immer noch da. All die Erweckten, Interessierten, Mitgeschleiften, familiär Eingebundenen, traditionell Übriggebliebenen oder sonst wie angeschwemmten Menschen werden noch da sein. All die Menschen, die dem Ruf Gottes in ihrem Leben nicht gefolgt sind, die werden auch diesen ganz anderen Ruf Gottes nicht hören und ihm nicht folgen können. Sie wollten ihm nicht folgen, dem ersten Ruf, und der zweite ergeht an sie gar nicht mehr. Dieser zweite, wenn Christus seine Gemeinde zu sich nimmt. Und das wird ein Tag sein, den wage ich mir nicht auszumalen. Die Bibel schreibt einmal in einem anderen Zusammenhang, da wird sein das Heulen und das Zähneknirschen. Ich glaube, das wird so ein Tag sein. Da werden Menschen, die Jahre oder Jahrzehnte lang in den Ortsgemeinden mitgegangen sind, sich mit der Realität konfrontiert sehen, nicht dazugehört zu haben und an diesem Tag nicht dabei zu sein. Und dann werden Menschen stehen und werden sich sagen, warum bin ich immer nur mitgelaufen? Warum habe ich mich selbst betrogen, als wäre das doch alles ausreichend und in Ordnung? Warum habe ich diese wichtigste Entscheidung meines Lebens immer hinausgeschoben? Kann ich auch morgen doch machen. Heute möchte ich erstmal mein Ding durchziehen. Das muss ein unglaublicher Frust sein, wenn dann mit einmal klar wird, jetzt ist vorbei. Und deshalb schließe ich mit einem Wort aus Hebräer 3, Vers 7 und 8. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute. Ob du die Stimme Gottes morgen noch hörst, weißt du nicht. Aber wenn du sie heute hörst, dann verhärte dein Herz nicht, dann mach dich nicht zu. Sondern gib dein Leben in seine Hand und sag, okay, ich will den ganzen Widerstand aufgeben. Du sollst der Herr und Heiland meines Lebens sein. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Das schenke Gott jedem von uns. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist der Herr aller Herren, du bist der Sieger. Du bist der, dem alles zu Füßen liegen wird. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen als deine Gemeinde. Danke, dass wir deine Fülle, deine Vervollständigung sein dürfen, dein Leib. Danke, dass wir dich als Haupt, als Leitung und Führung und Orientierung als Lebenskraft haben dürfen. Danke, Herr, dass wir zu dieser kleinen, unscheinbaren Gemeinde Gottes gehören dürfen. Und Herr, du weißt, bei wem das vielleicht aus unserer Mitte noch nicht der Fall ist. Wer nur mitläuft und noch nicht so ganz dazugehört. Herr, wir bitten dich herzlich, dass du rufst, dass du ziehst, dass du ansprichst, dass du dich offenbarst. Und dass du auch denjenigen unter uns den Mut, die Kraft, das Vertrauen schenkst, diesen letzten entscheidenden Schritt auf dich zuzutun. Ach Herr, das wirke bitte. Wir loben deinen Namen.